Ja, wow, was für eine coole Vorlage, habe ich gedacht. Kind, wie ein Gotteskind, wirklich frei wie ein Gotteskind ist ja heute das Thema. Deswegen habe ich auch diese shiny, verspielte Farbe gewählt, weil ich habe gedacht, das passt eigentlich zu Kindern, so richtig leuchtend grün. Und jetzt ist sogar noch das Bild, Ulrike, das mit den Einhörnern. Ich habe gedacht, wie cool, wir sind geistliche Einhörner, ja. So, das ist. Das ist wirklich eine gute Vorlage für unser Thema heute. Ich hatte mir eigentlich eine kleine andere Vorlage überlegt, die will ich euch jetzt nicht vorenthalten. Komm, das machen wir jetzt nochmal kurz. So, habe ich nämlich schon mit der Jugend gemacht. Am Freitag ging es auch um das Thema heute. Und die waren echt schnell so. Wer ist das? Ah! Also, die Jugendlichen waren auch richtig schnell, richtig schnell. Ich weiß nicht, ich hab leider nicht die Zeit gemessen, aber Michi, du warst auch wirklich schnell. Also, ich würde sagen, ungefähr gleich. Also auch die Jugend von heute kennt noch ABBA. Für alle, die ABBA nicht kennen, das ist nicht schlimm. Ich bin kein Fan, muss ich gestehen, weil ich wirklich 80er-Jahre-Musik so gar nicht mag. Ja, stimmt, startet in den 70ern, aber ich glaube, in den 80ern waren sie immer noch voll dabei. Also ich weiß nicht, das war jetzt gerade Mamma Mia, das Lied. Ich weiß nicht, ob das jetzt 70er, 80er, wie auch immer war. Genau, ABBA ist zumindest eine berühmte Band und dieser Name ABBA hat sich aus den Anfangsbuchstaben der Vornamen der Bandmitglieder sozusagen zusammengesetzt. Haben sie gedacht, oh, ABBA klingt ja gut, hat wohl auch geklappt, sind sehr berühmt geworden. So eine der größten Popgrößen die es je gab, so. Ja. Aber das Wort eigentlich, das kommt ja eigentlich ganz woanders her. Und das schreibe ich jetzt mal auf. Aber ist eigentlich ein biblischer Begriff. Ja? Und dieser Begriff kommt in unserem heutigen Text vor und deswegen wollen wir den mal so ein bisschen als Ankerpunkt nehmen, eigentlich, um so ein bisschen das Thema heute zu entfalten. Ja? Aber ist der Name Gottes, den Jesus verwendet hat, also zumindest auch verwendet hat. Jesus hat seinen Vater mit Abba angeredet und das war in der Muttersprache Jesu in Aramäisch quasi das, was wir jetzt heute in Deutsch vielleicht als Papa sagen würden, Papa, Papi. Da hat so jeder so sein eigenes Wort, wie er vielleicht so als Kind oder manche auch heute immer noch, wenn sie erwachsen sind, ihren Vater genannt haben. Und das, also wenn ich jetzt zu meinem Vater zum Beispiel sagen würde, Hallo Vater. Wie geht es euch oder wie geht es Ihnen? Ja, also das drückt so eine gewisse Distanz aus, aber das sage ich auch gar nicht, sondern ich nenne meinen Vater meistens Dad oder manchmal auch Papa. Also ich habe so ein paar verschiedene Varianten, aber das drückt direkt einfach eine Vertrautheit, eine Nähe aus. Und so hat Jesus mit Gott gesprochen. Und das ist etwas sehr, sehr Besonderes, sehr, sehr Intimes. Der Text um den es heute geht, den kennen sicherlich viele von euch ziemlich gut. Ja? Manche vielleicht auch nicht so, aber viele von euch kennen ihn wahrscheinlich ziemlich gut, weil der auch gerade durch diesen Begriff so zentral ist und so zentral wichtig ist. Aber ich hoffe, dass wir heute nochmal ein kleines Stück vielleicht tiefer da einsteigen können, nochmal einen neuen Zugang dazu bekommen können zu diesem Text. Das ist zumindest mein Gebet heute. Ja? Wir können zumindest einmal schon mal zu Beginn, also sonst mache ich ja meistens die Sachen erst so ein bisschen nacheinander, aber heute habe ich gedacht, wir starten mal sozusagen ziemlich steil direkt ein. Also mein Slogan, unter dem ich die Predigt stellen will, den nehme ich mal direkt an Anfang hier, und zwar, aber ist nicht nur einfach eine Bezeichnung für Gott oder ein Name einer Band oder auch nicht einfach nur ein Name von Gott, sondern aber ist eigentlich etwas anderes. Könnte man jetzt vieles sagen, sagen, aber ich will jetzt mal das von dem Aspekt her sehen. ABBA ist ein I-B-Weg. Gott ABBA zu nennen ist ein Privileg, ja, ist etwas, was überhaupt, also ein Privileg ist etwas, was nicht einfach selbstverständlich ist, sondern was bestimmten Leuten zusteht und anderen nicht, ja. Also etwas sehr Besonderes, was man nicht einfach als selbstverständlich hinnehmen sollte, ja. Das schon mal so vorangestellt. Und was es genau heißt, das wollen wir jetzt mal ein bisschen weiter entfalten. Aber bevor wir jetzt voll in den Text einsteigen, ist es vielleicht wichtig, dass wir noch mal so ein bisschen anknüpfen, weil wir sind ja in der Predigtreihe. Und ich weiß gar nicht, welches Datum war das, Gabriela, dass die letzte Predigt hier für ein Leben im Geist, das war, glaube ich, Anfang Dezember. Also es ist schon eine Zeit her, über einen Monat, dass wir diese Predigtreihe sozusagen, dass wir da drin waren. Und jetzt müssen wir erstmal wieder ein bisschen reinkommen, ein bisschen anknüpfen an das, was eigentlich war. Und ich, keine Sorge, ich werde euch jetzt nicht jeden dieser Punkte zusammenfassen, sondern wir können das ganz einfach machen. Wir starten einfach zwei Verse vorher, die gehörten noch zu dem Abschnitt, über den Gabriela letztes Mal gepredigt hat, aber die nehmen uns ganz gut nochmal in das Thema mit rein. Ja, aber unser Text ist Römer 8, Vers 14 bis 17, aber wir starten jetzt mal bei Vers 12, ja. Also, Vers 12, genau. Wir sind also nicht dem Fleisch verpflichtet, schreibt Paulus, Brüder und Schwestern, so dass wir nach dem Fleisch leben müssten. Okay, kurzes Break. Ihr erinnert euch ja, wir haben lang und breit ausgeführt, oder Paulus, also wir haben es ja probiert zu erklären, aber Paulus führt das lang und breit aus in Römer 6 und 7, dass wir frei sind von dem Fleisch sozusagen, also frei von der Macht der Sünde, frei vom alten Chef. Wir leben nicht fremdbestimmt von etwas, was uns eigentlich von Gott wegbringt, sondern wir dürfen in einer Freiheit davon leben. Und das erinnert Paulus hier nochmal daran, dass er sagt, hey, wir sind nicht dem Fleisch verpflichtet. Ja, das Fleisch ist sozusagen die selbstsüchtige Natur, die uns als Menschen innewohnt, wenn wir nicht von Jesus befreit wurden. Ja? Wir sind dem Fleisch nicht verpflichtet, dass wir danach leben müssten. Wir sind frei davon, ja, wirklich frei von der Macht der Sünde, vom alten Chef, vom Gesetz, ja, von uns selbst, diese ganzen Themen, ja. Und in Vers 13 führt er das weiter, denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, Leute, wenn ihr nach dem Fleisch lebt, müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die sündigen Taten des Leibes tötet, werdet ihr... Wenn ihr aber durch den Geist die sündigen Taten des Leibes tötet, werdet ihr?
Leben!
Ah, besser. Ja, genau. Genau, dann werden wir leben. Und Paulus erinnert daran, was das alte Leben mit sich brachte. Ja? Das alte Leben bringt den Tod. Wenn wir nach dem Fleisch leben, dann endet das im Tod. Ja? Aber Gott hat uns frei gemacht davon. Und wenn wir aus dem Geist leben, ja, das war die letzte Predigt von Gabriela, ein Leben im Geist, wir sind wirklich frei für ein Leben im Geist, dann werden wir auch leben und auch leben über dieses Leben hinaus. Ja. Genau, und jetzt wollen wir mal schauen, wie Paulus jetzt hier weitergeht, ab Vers 14. Ja. Jetzt starten wir also mal richtig mit unserem Predigttext. Denn die sich vom Geist Gottes leiten lassen, sind Kinder Gottes. Ja, das ist das Thema heute. Die sich vom Geist Gottes leiten lassen, sind Kinder Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, sodass ihr immer noch Furcht haben müsstet, sondern ihr habt den Geist der Kindschaft empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Da haben wir es. Indem wir rufen, Abba, Vater. Der Geist selber bezeugt aber unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Ja? Sind wir aber Kinder, dann sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir mit ihm leiden, um auch mit ihm verherrlicht zu werden. Okay, das ist so ein genialer Text, der wirklich ganz viel Tiefe hat. Und es gibt eigentlich so zwei Seiten der Medaille, kann man sagen, ja, wenn es um diesen Text geht. Also die auch heute wichtig sind. Ja. Einmal ist es natürlich, ich werde natürlich versuchen, diesen Text ein bisschen mehr zu erklären, ja, manche Aspekte rauszugreifen. Das Zweite ist aber, und das ist auch eben schon im Lobpreis so rausgekommen, und auch eben Heike kam nochmal hier nach vorne und hat eben für mich gebetet, wow, es hat auch was damit zu tun, dass wir wirklich über die Bedeutung dieses Textes eigentlich eine Offenbarung brauchen. Ja? Das können wir gar nicht, also man kann da ganz viel drüber reden und aha, das ist ja interessant, aber es wirklich, wirklich mit dem Herzen zu begreifen, was es heißt, das ist nochmal was anderes. Dafür möchte ich jetzt, bevor es weitergeht, einfach noch einmal beten. Heiliger Geist, danke, dass du uns dein Wort gegeben hast und danke, dass du redest durch dein Wort. Und ja, ich bete jetzt für uns als Gemeinde, Herr, für mich genauso wie für jeden, der hier ist, Herr, dass wir nicht nur einfach hören, sondern ich bitte dich, dass du uns die Bedeutung, ja, diese Tiefe, Herr, dieses Privilegs, über das wir heute reden wollen, wirklich offenbarst, dass wir es mit dem Herzen verstehen und dass unser Leben verändert. Amen. Okay. Genau, ich will auf drei Aspekte eingehen, die im Text vorkommen. Der erste, der klang eben schon an, ja. Also Paulus hat im Vers 13 gesagt, wenn ihr die sündigen Taten des Leibes tötet, werdet ihr leben, ja. Es endete mit, dann werdet ihr leben. Und unser Abschnitt, genau, du kannst nochmal... Genau. Das kann übrigens stehen bleiben tatsächlich bei der Predigt, weil ich mich immer wieder drauf beziehe. Genau. Ich hoffe, das lenkt da nicht ab, wenn da die ganze Zeit der Text steht. Aber da gehen wir öfters mal noch drauf zurück. Also, unser ganzer Abschnitt startet mit einem Denn. Ja? Mit einem, also wenn sozusagen der Text davor ist, wenn ihr die sündigen Taten des Leibes tötet, werdet ihr leben, dann könnte man fragen, okay, warum? Fragezeichen. Weil, also jetzt kommt die Begründung, denn. Warum werden wir denn leben? Das ist eigentlich das Thema, mit dem dieser ganze Abschnitt eingeleitet wird. Warum werden wir eigentlich leben? Ja? Und das Leben ist also eigentlich das Thema, was hier erläutert werden soll. Deswegen nehmen wir uns gleich mal als ersten Punkt. Leben. Und es ist eigentlich ganz interessant, weil der Paulus, der führt hier sozusagen eigentlich eine Beweisführung an, warum das denn stimmt, dass wir wirklich leben, wenn wir nach dem, also dass der Heilige Geist wirklich uns das Leben schenkt, ja. Und er verwendet da richtig juristische Begriffe, also eigentlich so aus dem Recht sozusagen, also gesetzliche, juristische Begriffe, wo wahrscheinlich die Römer ganz gut was mit anfangen konnten. In Rom war ja alles viel geregelt mit klaren Gesetzen und so weiter. Das finde ich so cool, mal eben kurz Klammer auf. Also die Bibel spricht auch viel auch über solche Themen wie heute, ja, Gottes Kind, irgendwie Papa und so, wo vielleicht manche denken so, nicht so meins, ich bin vielleicht eher so ein rationaler Typ, ja, ich denk gerne über Sachen nach und so, aber ich bin jetzt nicht der gleich sagt, ich bin eher so ein bisschen trockener Typ. Genau solche Typen spricht Paulus auch mit diesem Abschnitt an, ja, dass er sagt, okay, Moment, ich erkläre euch das jetzt mal so ganz logisch, ja. Okay, warum werden wir denn leben? Paulus' Argumentation ist eigentlich die folgende. In diesem Abschnitt kommt er darauf, dass wir Gottes Kinder sind. Und er sagt, wenn wir Gottes Kinder sind, ja, ein Kind ist gleichzeitig auch ein Erbe seiner Eltern sozusagen. Und wenn wir Gottes Kinder sind, dann sind wir auch Erben Gottes, sagte er. Und wer ist noch Gottes Kind oder wer ist noch Gottes Sohn sozusagen? Wer ist da unser Vorbild und quasi auch in dem Sinne sogar unser Bruder? Jesus, ja. Und Paulus knüpft das hier an Jesus und sagt, Moment, ey, ihr habt es doch an Jesus gesehen, ja? Jesus, der ist nicht gestorben und dann war er weg, sondern Jesus, der ist auferstanden, der hat das Leben, das ewige Leben. Wenn ihr auch Gottes Kinder seid, Leute, dann ist doch ganz logisch, dass ihr auch Miterben seid. Ja? Deswegen im Vers 17, seht ihr da, da spricht er davon, dass wir auch Wir sind Erben Gottes und wir sind auch Miterben. Das heißt, Paulus sagt, es ist eigentlich ganz klar, wenn wir uns wirklich als Kinder Gottes verstehen, dann gehört das ewige Leben auch wirklich, dann ja, gehört das uns. Also dann haben wir wirklich Teil an diesem ewigen Leben. So. Da gibt's eigentlich gar nichts weiter zu sagen, sozusagen, zu diesem Punkt. Das will Paulus da eigentlich sozusagen argumentativ untermauern. Ja? Trotzdem, also wenn man so ein Typ ist wie ich, und vielleicht geht es euch auch manchmal so, wenn man dann so auch ein bisschen selbstkritisch oder auch ein bisschen, ja, wirklich intensiver in der Bibel liest und dann sowas liest hier, und da steht im Vers 14, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, sind Kinder Gottes, dann frage ich mich natürlich, auf wen trifft das denn eigentlich jetzt wirklich zu? Und wenn ich jetzt mein Leben angucke, trifft das denn wirklich auch auf mich zu? Weil sich vom Geist Gottes leiten lassen, natürlich will ich das auch und so. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, quasi, dass es keine Realität in meinem Leben ist, ja, dass der Geist Gottes mich auch leitet. So. Aber ich habe auch oft mal, ganz ehrlich, auch mal einen Tag oder vielleicht auch eine ganze Phase, wo ich irgendwie jetzt nicht so die ganze Zeit voll geistlich drauf bin, ja, und wo ich irgendwie das Gefühl habe, okay, meine geistlichen Antennen, die sind eigentlich ziemlich abgestumpft, so, ja. Ich würde jetzt nicht behaupten, ich bin jetzt gerade voll dabei, mich vom Geist leiten zu lassen. Ah, und dann kann einem so ein bisschen, kann man so ein bisschen Sorgen kriegen und denken, Mist, bin ich denn überhaupt Kind Gottes? Hier steht, die sich vom Geist Gottes leiten lassen. Ich sehe das gerade bei mir gar nicht. Bin ich denn überhaupt Kind Gottes? Bin ich jetzt aus der Familie rausgekickt, weil es gerade vielleicht nicht so läuft? Ja? Ich glaube, wir müssen diese Aussage von zwei Seiten betrachten. Ja? Es geht hier erstmal um eine grundsätzliche Zugehörigkeit, eine grundsätzliche Entscheidung. Ja? Weil sich vom Geist Gottes leiten zu lassen, bedeutet, Jesus nachzufolgen. Ohne den Heiligen Geist, ja, können wir gar nicht Jesus nachfolgen. Jesus nachfolgen bedeutet, dass wir eine Entscheidung getroffen haben, er ist der Herr unseres Lebens, oder? Wenn wir diese Entscheidung getroffen haben, geht das gar nicht ohne den Heiligen Geist. Ja? Also hier wird eigentlich etwas ausgedrückt, eine Grundsatzentscheidung, die jemand gefällt hat. Ich will, dass der Heilige Geist mein Leben bestimmt. Ja? Ich treffe eine Grundsatzentscheidung für Jesus. Und deswegen, wenn du so etwas liest und so bist, wie vielleicht, ja, wie es mir auch manchmal geht, oder so, dass man denkt so, oh nein, vielleicht gehöre ich gar nicht dazu. Ja, forget it. Ja. Wenn du diese Entscheidung in deinem ganz, ganz fest gemacht hast vor Jesus und sagst, er ist mein Herr, ja, dann gehörst du auch dazu. Versteht ihr? Kindschaft von Gott, ja. Man könnte das so ausdrücken in dem Bild, Gott hat uns in seine Familie reingenommen, hat uns adoptiert, ja. Und wenn ich Kind bin von meinen Eltern, dann kann ich vielleicht auch mal ziemlich daneben liegen, dann können vielleicht auch meine Eltern mal sauer sein, aber nur weil ich mal mich nicht so gut verhalte, bin ich deswegen nicht plötzlich kein Kind mehr, versteht ihr? Ich werde nicht rausgekickt aus der Familie, weil ich was falsch gemacht habe. Und so ist das bei Gott auch. Es geht um eine grundsätzliche Identität, keine On-Off-Beziehung. So, ja, ne? On-Off-Beziehungen kennen wir zu Genüge. Da hat jeder so seine Beispiele. Ja, mal zusammen und dann wieder getrennt und dann läuft es gerade mal wieder und dann ist alles himmelhoch jauchzend und dann ist wieder alles ganz schlimm. So ist es mit Gott nicht, Mann. Ja? Gott steht zu uns, er ist treu. Und wenn wir seinen Heiligen, wenn wir ihm wirklich nachfolgen wollen, ja, und seinen Heiligen Geist uns dafür geöffnet haben, gehören wir dazu, Punkt. Dennoch, ja, dürfen wir auch ruhig mal diesen Text auch als eine Mahnung verstehen, unser Leben auch auf den Prüfstand zu stellen, ja. Lebe ich das denn auch, ja? Also ist diese Identität auch das, was sich in meinem Leben widerspiegelt, ja? Wie treffe ich denn Entscheidungen? Ja? Und da ist es wichtig, ja, wir müssen es auch nach der Leitung des Heiligen Geistes ausstrecken, ja. Es geht nicht darum, sich einfach darauf auszuruhen, ja, ich gehöre hier zur Familie, ne. Ich meine, viele Familien haben so diesen Onkel oder diesen Cousin, der gehört natürlich irgendwie zur Familie, aber der ist eigentlich nie da. Der lebt irgendwo sein eigenes Leben, der interessiert sich gar nicht, was in der Familie passiert. So nicht, Leute. Ja? Es geht darum, wirklich auch in dieser Identität, in der Familie zu leben. Okay. Kommen wir aber mal jetzt zum zweiten Punkt, ja? Es geht hier weiter im Vers 15, denn wir haben nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, so dass ihr immer noch Furcht haben müsstet, sondern ihr habt den Geist der Kindschaft empfangen, in dem wir rufen, aber Vater. Okay, es geht weiter mit dem nächsten Aspekt, den Paulus jetzt hier plötzlich so in die Runde schmeißt. Er sagt, es geht hier nicht um Knechtschaft. Und er nimmt damit eigentlich direkt Bezug auf den Vers davor, weil es gibt auch Leute, die haben schnell Angst, ja? Die lesen vielleicht sowas und denken, okay, alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, sind Kinder Gottes. Und plötzlich kann man so ein bisschen die Angst kriegen, okay, wenn ich mich vom Geist Gottes leiten lasse, wo bin ich denn dann? Bin ich dann nicht eigentlich plötzlich sowas wie fremdbestimmt? Und fremdbestimmt, wer will schon fremdbestimmt sein? Wir wollen doch eigentlich freie Menschen sein, wir wollen eigentlich selber über unser Leben entscheiden, ja? Und man kann schnell Angst kriegen, wenn man so etwas liest oder wenn es darum geht, ja, Jesus sein Leben geben und ihm nachzufolgen und sowas, dann kann man schnell Angst kriegen und denken, okay, gut, wo ist meine Freiheit dann? Aber Paulus sagt, löst das eigentlich direkt, also widerspricht den direkt und sagt, ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, also der uns in Unfreiheit bringt, ja, in Sklaverei, in ungesunde Abhängigkeiten sozusagen, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft bekommen. Deswegen ist der zweite Punkt, haben wir auch hier schon in Wirklichkeit, ist Freiheit. Es geht in diesem Text auch um Freiheit. Ja? Freiheit, kann man lesen. Okay, die Freiheit besteht nicht in Knechtschaft, sagt er, sondern sie besteht in Kindschaft. Ja? Und besonders drückt sie sich eigentlich darin aus, ja, dass diese Kindschaft Gottes nicht nur eine formale Sache ist. Ja? Wir sind also auch Miterben und so, also du hast jetzt auch ein gewisses Recht darauf, so kannst du auch darauf bestehen und sowas. Sondern diese Freiheit drückt sich in einer wirklichen Vertrauensbeziehung aus. Deswegen kommt hier dieser Satz, wir haben den Geist der Kindschaft, in dem wir rufen Abba, Vater, in dem wir rufen Papa, Daddy, ja, Papi, Vati, wie auch immer. Also in dem wir wirklich ganz auf eine ganz persönliche, vertraute Weise mit Gott verbunden sind. Ja. Und Paulus benutzt ja diesen Begriff ganz bewusst, weil er weiß, so hat Jesus mit Gott geredet. Und das müssen wir uns eigentlich mal klar machen. Die Bibel fordert uns auf, oder die Bibel setzt uns in eine Position, dass unsere Beziehung zum Vater eigentlich so eng ist wie die Beziehung von Jesus zum Vater. Ja? Und das ist krass. Jesus war ja so, also war ja so nah am Vater. Ja? Jesus und der Vater sind eins. Ne? Und wir können es in seinem Leben so viel sehen, wie eng er am Vater war. Ja? Auch, also, und das ist eigentlich so eine Qualität von Beziehung, in die wir mit hineingenommen sind. Wodurch? Durch seinen Geist, durch den Geist der Kindschaft. Weil Jesus in uns wohnt mit seinem Geist, ist sozusagen diese Beziehung in uns angelegt. Ja? Und das ist echt der Wahnsinn. Ja? Was ich auch interessant daran finde, ist, es ist ja nicht nur, dass da dieses Wort aber drin vorkommt, was dieses Vertrauen ausdrückt, sondern das Wort davor auch noch. Es ist der Geist, in dem wir rufen, aber Vater. Ich habe mal darüber überlegt, wann würde man das Wort, jetzt zum Beispiel Papa, wann würde man das rufen? Wann würde man das rufen? Also ich rufe jetzt ganz selten, Papa, so, ja. Genau, also das ist, genau, vielleicht wenn Gefahr droht, wenn man Hilfe braucht, dann würde man rufen, Papa, oder auch ein ganz kleines Kind, ja, das ruft, also kleine Kinder hört man ständig schreien, Papa, ja. Papa, mein Hintern muss abgewischt werden, ich bin auf Klo. Aus dem Alter sind wir raus, also aus der Phase, aber ja, also kleine Kinder, vertrauensvolle Beziehung, die schreien ständig, die rufen ständig nach ihrem Vater, ja. Vielleicht gäbe es auch eine Sache, wo vielleicht auch jemand Erwachsener Papa rufen würde, ich weiß es nicht, also ist vielleicht wenn wirklich ein ein unerwartetes oder ein lang ersehntes Wiedersehen zum Beispiel geschieht, so, ja. Dann würde man vielleicht auch rufen, Papa, so, ja, also wenn vielleicht wieder dieses Kindliche in uns aktiviert wird, ja, durch etwas Tiefes Emotionales, zumindest drückt dieses Wort aus, es geht wirklich auch um Gefühle, es geht um Emotionen, es geht nicht um eine Rationalität in dieser Sache, ja. Und wenn wir so eine Beziehung zu diesem Vater haben, wenn der Vater wirklich so gut ist, so wie wir es eben gesungen haben, ja, du bist ein guter Vater, wenn dieser Vater wirklich so gut ist, dann bedeutet das Freiheit. Dann bedeutet das Freiheit. Warum? Wir müssen mal kurz uns mal dieses Bild mal klar machen, ja? Ein kleines Kind, ja? Was Papa schreien würde, ja? So ein Kind. Wenn wir jetzt sagen, Freiheit heißt immer, ich bin total selbstbestimmt, dann könnte man ja sagen, ja, dann wäre halt so ein Kind super frei, wenn man das einfach nachts um 23.30 Uhr alleine durch die Stadt laufen lassen würde. Wow, was für eine Freiheit dieses Kind genießen kann, ja? Keine Eltern, die es einschränkt, super. Ich gehe jetzt einfach mal auf eigene Faust los, ja? Ist das, also, ihr checkt den Punkt, ja? Das ist keine Freiheit. Das ist zumindest keine Freiheit, die uns irgendwie gut tut, die irgendjemandem gesund wäre, die in irgendeiner Weise gesund wäre. Ein richtig freies Kind, wisst ihr, wann das richtig frei ist? Wenn es einfach spielen kann und Papa ist in der Nähe und passt auf, ja? Und guckt zu, freut sich, ja? Nimmt Anteil und sagt vielleicht auch mal, halt, hey, stopp, stopp, spring mal nicht von dieser Mauer, guck mal, hier unten liegen Scherben, ja? Das ist, kann man sagen, oh, das Kind wird in seiner Freiheit eingeschränkt. Nein, das Kind ist unter dem Schutz des Vaters, ja? Und unter den Augen des Vaters und das Kind kann sich total in Freiheit entfalten, viel besser als in jeder anderen Situation. Deswegen sagt Paulus, ja, wenn wir uns vom Geist Gottes leiten lassen, ja, an anderer Stelle sagt Gott, ich will euch mit meinen Augen leiten, ja, meint das Gleiche im Endeffekt, ja. Wenn wir unter den Augen Gottes uns von ihm leiten lassen, dann hat das nichts mit Sklaverei zu tun, ja, nichts mit Unfreiheit, mit Einengung, ja. Sondern wenn wir begriffen haben, was Gott für ein guter Vater ist, dann erkennen wir auch dieses Privileg, dann erkennen wir, welche Freiheit darin steckt, ja, welch ein Privileg wir haben, so frei leben zu können, unter diesem Vater, dem wir vertrauen dürfen. Man kann natürlich jetzt fragen, ja, ist ja auch logisch, ne? Natürlich, wir haben das schon oft gehört und so, wir können einfach so zu Gott irgendwie Gott unseren Vater nennen und der ist immer gut und so. Und Paulus schreibt ja auch hier, ihr braucht keine Furcht mehr haben und so. Ich denke mal, ja, logisch, klar brauchen wir keine Furcht mehr haben. Wir haben uns vielleicht auch an manche Sachen gewöhnt, aber es ist auch echt gar nicht selbstverständlich, ja, dass wir ohne Furcht zu Gott kommen können. Das Alte Testament, ja, ist voll davon zu sehen, dass das zu Gott kommen immer bedeutet, auch sich erstmal zu reinigen, zu heiligen, Opfer zu bringen, ja. Und wie viele Stellen gibt es im Alten Testament, wo Menschen eine Gotteserfahrung haben, eine Gottesbegegnung und danach eigentlich sagen, oh nein, jetzt bin ich des Todes, ich muss eigentlich sterben, ja. Weil ich bin Gott begegnet, das bedeutet den Tod, Gott ist zu krass, zu heilig für mich. Und auch für uns, ja, uns muss auch klar sein, wir können nicht so inflationär sagen, ja, wir sind halt einfach Kinder Gottes, ja, du bist Kind Gottes, jeder, so, ne? Sondern dieses Privileg hat echt was gekostet, ja. Dieses Privileg haben wir nur, weil es auch ein Opfer gab, nämlich das Opfer Jesu, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist für uns. Und nur, weil er durch seinen Geist in uns lebt und weil er bezahlt hat, haben wir überhaupt das Recht, ja, dieses Privileg zu sagen, aber Vater, sonst würde das überhaupt nicht gehen, ja. Das müssen wir uns auch dabei noch mal so klar machen. Und ich will einfach noch mal Johannes 3, Vers 1 zitieren, wo das auch noch mal wirklich klar gesagt wird. Seht doch, welche Liebe der Vater uns erwiesen hat. Wir sollen seine Kinder heißen und wir sind es tatsächlich. Ja, und weil wir können so in zwei Richtungen pendeln. Wir können in diese Richtung pendeln, wie ich gerade so ein bisschen beschrieben habe, oh, jeder ist Kind Gottes, das ist eine schöne Sache und so. Oder wir können eben in diese andere Richtung pendeln, die ich auch beschrieben habe, so in dieses, dass man denkt, oh,
boah, bin ich das eigentlich wirklich? Gehöre ich da wirklich dazu? Bin ich so geistig? Oder ja, ist nicht Gott eigentlich zu heilig für mich? Ja, vielleicht viele andere irgendwie, die ich in der Gemeinde sehe, die sind alle immer so toll und die beten so viel und so, aber ich doch nicht. Ich bin vielleicht eigentlich gar kein Kind, ja. Diese Sache mit dem Abba Vater, wir können das, das war, was ich am Anfang meinte, wir können das lesen, wir können darüber reden, wir können uns darüber freuen, aber es wirklich zu begreifen, ist nochmal was anderes, ja. Und deswegen geht Paulus auch noch weiter und zieht nochmal ein anderes Register und sagt, also er bleibt in dieser juristischen Sprache und sagt, Leute, es ist nicht nur so, dass ihr das Anspruch darauf habt, sondern es gibt auch einen Zeugen, ja, er führt sogar noch einen Zeugen ins Feld. Und Zeugen, ja, in einer Gerichtsverhandlung, Zeugen muss es ja nicht unbedingt geben. Es gibt auch welche ohne Zeugen. Aber wenn ein Zeuge da ist, dann wird meistens dass der Ausgang dadurch sehr beeinflusst oder auch manchmal sehr bekräftigt. Ja? Und wir haben einen Zeugen, der das bekräftigt, dass wir wirklich Kinder Gottes sind. Und dieser Zeuge ist der Heilige Geist selber. Der Heilige Geist bezeugt unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Und hier geht es meiner Meinung nach genau um diese Offenbarung, die uns der Heilige Geist schenken will. Ja? Es geht darum, dass wir auch etwas erleben können von der Liebe Gottes, dass wir etwas spüren können von der Liebe Gottes, dass wir eine Gewissheit erlangen können, dass Gott uns liebt und dass wir seine Kinder sind. Ja? Und auch nochmal für die rationalen Menschen unter uns, wenn du vielleicht mal sowas erlebt hast an irgendeinem Punkt, ja, dann achte das nicht gering, sondern dann darfst du das sogar auch in dieser rationalen Argumentation sagen, ja, es ist mir auch bezeugt, dass ich wirklich Kind Gottes bin. Das darf man mir nicht einfach so rauben und sagen, hier irgendwie, jetzt ist mal gerade schlecht gelaufen, du bist doch gar nicht so richtig. Nein, es ist mir sogar bezeugt, ja. Ich hab diese Liebe Gottes auch gespürt an irgendeinem Punkt in meinem Leben oder vielleicht auch immer wieder. Das ist wichtig, ja, dass wir das auch ernst nehmen, ja. Unsere Gefühle sind Gott wichtig und haben auch Gewicht, ja, für unser geistliches Leben. Und wenn du so etwas noch nicht erlebt hast, ja, wenn du denkst, okay, ich würde das eigentlich auch gerne mal irgendwie auch mehr vielleicht davon spüren, ja, will ich dich einfach wirklich herzlich ermutigen, streck dich danach aus, ja. Es ist kein Rezept, ja, wir können das ja nicht machen und sagen, oh, okay, jetzt, keine Ahnung, jetzt machen wir Schnips, Schnips, Schnips und jetzt empfängst du Gottes Liebe. Aber du kannst dich danach ausstrecken, indem du einfach zum Beispiel andere bittest, für dich zu beten. Und ich möchte euch echt ermutigen, kommt mal nach vorne nach dem Gottesdienst, wir haben hier super Gebetsteams, und sagt, ja, ich bin mir vielleicht nicht so sicher um Gottes Liebe. Lass mal für dich beten, ja, lass mal für dich beten und empfang was davon in deinem Herzen. Okay, ich bin eigentlich fast am Ende, aber eine gute Predigt braucht 3 Punkte. Stimmt nicht, aber ich habe 3. Und das ist auch was, ich habe gemerkt, das ist einfach ein Thema, das darf man halt nicht das sollte man nicht aussparen und auch in der Gemeinde immer wieder nennen. Und ihr kennt das auch schon von mir, dass dieses Thema öfters mal drin vorkommt, aber es kommt hier wirklich auch wörtlich in diesem Text vor, deswegen ist das auch nochmal dran. Dieses ganze Thema, Privileg, wow, wie schön, ja, Freiheit, wir leben und sowas, das hat auch noch einen anderen Aspekt daran. Ich weiß nicht, ja, irgendwie glaube ich, ist es wichtig, dass wir auch über dieses Thema immer wieder reden, ja, Leiden gehört auch dazu, ja, Leiden gehört auch dazu. Wisst ihr, es gibt tatsächlich, das habe ich erst gecheckt, als ich diese Predigt vorbereitet habe, es gibt tatsächlich überhaupt nur eine Stelle, wo überhaupt überliefert ist, dass Jesus zu Gott Abba gesagt hat. Ich dachte, das kommt ganz oft vor, aber es gibt nur eine Stelle. Und zwar im Garten Gethsemane. Das war der Punkt, der tiefste Punkt Jesu eigentlich, ja. Dieser Punkt war tiefer, also ich glaube, dieser Punkt war tiefer als das gefoltert und geschlagen werden, bevor er ans Kreuz ging. Weil dieser Punkt war der Punkt, wo es vielleicht sogar noch einen Ausweg gegeben hätte, wo er darum gerungen hat, bin ich wirklich bereit, diesen Weg zu gehen. Und es war auch der Punkt, wo seine Freunde ihn verlassen haben. Das war der Punkt, ein Punkt tiefen Leidens. glaube, dieses Privileg, dass Gott wirklich nicht einfach nur irgendwie, dass Gott uns wirklich so nah sein will, wie ein Vater, den wir Papa nennen können. Ich habe so ein bisschen die Ahnung, dass wir es in richtigem Leid erst richtig checken, ja, was das heißt. Und möchte das, dass wir es auch, dass wir dieses Thema auch gemeinsam immer wieder wirklich auch zulassen, ja, anzuerkennen. Es gibt Leid, ja, wir schauen da nicht weg. Wir verdrängen es auch nicht einfach aus unserem Leben, schieben es irgendwo hinter irgendeinen Horizont, ja. Es gibt Zeiten im Leben, ja, und das kann ich aus Erfahrung sagen, ich bin total dankbar, ja, in denen Leid nicht so direkt greifbar ist, ja. Die gibt es auch und das ist schön, ja. Aber lasst uns nie den Fehler machen, in diesen Zeiten eine Theologie oder ein Lebensgefühl zu entwickeln, was so tut, als gäbe es kein Leid. Das Leid wird uns an Punkten unseres Lebens ereilen. Als Christen vielleicht sogar noch mehr, ja. Da steht, dass wir mit Christus mitleiden, ja. Jesus nachzufolgen, es ist eine Freude, ja, aber es bedeutet auch Leiden. Es ist auch ein Opfer, ja. Es ist auch manchmal echt hart, ja. Und Paulus sagt, ey, in diesem Leiden, ja, da ist aber. Da ist der Vater, da ist der Papa, der ist nah. Und natürlich gibt er auch den Ausweg, ja. Er sagt, diese Leiden, ja, und das ist jetzt auch der Ausblick auf die nächste Predigt, dann geht es richtig cool weiter mit dem Thema, ja. Diese Leiden, ja, die das ist eine Zeit jetzt hier, aber am Ende steht das Leben, ja. Am Ende wird das Leben siegen. Und darum macht ja auch Paulus diesen ganzen Absatz, um zu sagen, ey Leute, das Leben ist wirklich euers, ja. Lasst es euch nicht ausreden, ja. Haltet daran fest. Lebt im Geist, ja, und geht diesen Weg des Lebens. Okay, das Bewusstsein, dass wir Kinder Gottes sind, das setzt frei, ja. Und die Vertrautheit zu unserem Papa im Himmel, die können wir auch immer wieder vertiefen, ja. Und ich glaube auch, das wird uns, egal in welcher Phase des Lebens wir das tun, ja, wenn wir diese Beziehung vertiefen, das wappnet uns auch für jede leidvolle Situation in unserem Leben, ja. Wollen wir das tun immer mehr, ja? Gott als Papa erkennen, annehmen. Ja, lass uns das tun. Amen.
Amen.
Okay. Und ich habe jetzt auch so ein ganz kleines Experiment mit euch vor. Und zwar, dass wir jetzt mal so eine kleine Übung gemeinsam machen, wo wir mal darauf antworten. Ich bitte euch mal, steht mal auf, wenn es euch körperlich möglich ist. Okay, und ich habe darüber gesprochen. Ja, könnt euch gerne mal so ein bisschen schütteln oder was. Ich glaube, ich habe lange geredet. Man kann die Uhr irgendwie nicht mehr sehen, weil da so ein Ding ist davor. Falls es zu lange war, lag es nur an der Uhr. Also, ich habe ja davon gesprochen, dass es auch darum geht, eine Offenbarung davon zu bekommen und dass es auch darum geht, sich danach auszustrecken. Ja? Und ich will euch jetzt einfach nur mal ein ganz bisschen damit reinnehmen, etwas, wo ich, ja, vielleicht merke, so, oh, das hat mir nicht gut getan, ich möchte das mal weitermachen, dann darf es auch gerne wie so ein Kleingruppenmaterial mitnehmen, da habe ich noch eine etwas längere Anleitung, so ein kleines meditatives Gebet, was die Vaterschaft Gottes bewegt, ja. Und wir machen es jetzt nur mal ganz kurz gemeinsam, aber ich möchte euch einfach, ja, einladen, euch darauf ein bisschen einzulassen. Also stellt euch mal so bequem hin, die Füße nicht irgendwie überschlagen, sondern so ungefähr so breit wie eure Schultern sind. Und ihr könnt gerne eure Hände so ein bisschen öffnen, ja. So hoch, oder man kann es auch einfach so stehen, die Hände ein bisschen nach außen drehen. Den Kopf könnt ihr ruhig nach geradeaus richten und eure Augen schließen. So, und jetzt halten wir es mal aus, dass wir mal einen kleinen Moment einfach still sind.
ganz langsam zu atmen und tief zu atmen und dich einfach mal nur darauf zu konzentrieren, wie du atmest. Einfach einen Moment lang. Kannst du, wenn du ausatmest, dazu sagen, und ich bin dein Kind. Nimm diese Identität in dein Leben auf, in deinen Geist, in dein Innerstes auf. Zu diesem Wort, du bist mein Vater und ich bin dein Kind. Und dieser Zusatz war, und ich bin es auch, wenn ich nichts auf die Reihe kriege. Ich bin dein Kind, ich bleibe dein Kind, auch wenn ich nichts auf die Reihe kriege. Und das gilt auch für dich. Ja. Gott ist dein Vater.